Bitte sei an dieser Stelle gewarnt. In der folgenden Episode geht es um Mobbing, psychische Erkrankungen, Suizid und Mord. Bitte hör dir diese Folge nicht an, wenn du mit diesen Themen nicht konfrontiert werden möchtest. Mord ist unser Hobby. Noch ein True Crime Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby. Wieder mit dabei ist heute Autor und Metal-Experte Moritz. Wir machen heute nämlich eine zweite Folge zum Thema Black Metal, weil es da wirklich sehr viel drüber zu erzählen gibt. Also falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, geht am besten nochmal zurück und fangt mit dieser Folge an. Denn da geht es auch um die Entstehung des Genres und die Entwicklung der Band Mayhem zum Ausgangspunkt für eine Welle an Verbrechen, die durch die Medien international bekannt geworden sind. Aber erst nochmal hallo Moritz.
Ja, hallo Laura.
Durch die Ereignisse, die wir in der letzten Folge betrachtet haben, da hat man schon manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass in diesem Fall die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen. Folgerichtig gibt es natürlich auch eine Verfilmung dieses Falls, also es bietet sich irgendwie, finde ich, auch an bei dem Thema. Die ist noch relativ aktuell aus dem Jahr 2018 und Moritz und ich haben uns für euch mal angeschaut, also nicht nur den Film angeschaut, sondern auch die Kontroversen und Kritik, die es zu dem Film gibt. Moritz, was denkst du, für wen hat Jonas Akerlund, der Regisseur, diesen Film gemacht? Also wer ist sein Zielpublikum und was hältst du generell von Akerlund als Regisseur für diesen Stoff?
Also ich denke, dass das Lords of Chaos kein Film ist, der sich ausschließlich an die Black-Metal-Szene richtet, denn dafür ist Black-Metal viel zu nischig, kein Produzent würde so einen Film produzieren, sondern der Film richtet sich halt eher an ein breiteres True-Crime-, Biopic- und Horror-Publikum auch. Ne? Also aufgrund der drastischen Gewaltdarstellung holt er bestimmt auch da ein paar Leute ab. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Jonas Akerlund tatsächlich auch mal bei der Band Bathory, die wir in der ersten Folge schon als wichtigen Einfluss für die norwegische Black-Metal-Szene genannt haben, Schlagzeug gespielt hat und auch für Metal-Bands wie Metallica oder Rammstein Musikvideos inszeniert hat. Das heißt, er hat halt wirklich einen Metal, sogar Black-Metal-Background. Wobei ich es interessant finde, dass er der Musik tatsächlich eher wenig Platz eingeräumt hat. Das würde ich aber später nochmal ausführen.
Ich habe mehrfach auch gelesen, dass die Leute aus der Black-Metal-Szene selbst den Film teilweise negativ bewerten. Teilst du den Eindruck? Und falls ja, was denkst du, woran das liegt?
So grundsätzlich ist es so, dass den Film wahrscheinlich ziemlich jeder gesehen hat, der sich für Black Metal interessiert. Und ich habe auch mit einigen Leuten aus der Black Metal Szene mich über den Film ausgetauscht. Ich denke, der gespaltene Eindruck, der kommt vor allem daher, dass halt dass der kommerzielle Aspekt eines Films für die breite Masse natürlich dem elitären und antikommerziellen Black Metal Urgedanken irgendwie widerspricht. Ja? Also jetzt durch den Film ist die Geschichte endgültig im Mainstream angekommen. Das mögen Puristen halt einfach nicht so, ne? Und es handelt sich halt auch eher um einen Coming of Age der Film als um einen Musikfilm und mit dem geht halt auch irgendwie eine Demystifizierung einher, ne? Und natürlich gefällt es auch da vielen Leuten nicht, dass quasi so die Helden, ne, die man halt irgendwie Jahrzehnte verehrt hat, halt als Teenies dargestellt werden. Das stellt halt auch die eigene Wahrnehmung in Frage.
Weil man wahrscheinlich ja selber damals auch noch deutlich jünger war und ja, das vielleicht damals auch einfach anders eingeordnet hat als jetzt heute als Erwachsener, ne?
Ja, richtig. Zumal ja auch die Informationslage eine ganz andere war. Ne? Also du konntest nicht einfach vag wie Kernes auf Wikipedia dir durchlesen, was so mit dem ist, ne? Sondern es ging halt vor allem viel über Mundpropaganda und Fanzines, Zeitschriften. Man hat immer nur so kleine Auszüge von den Stories bekommen, so, ne? Also dadurch hat sich das Ganze halt auch irgendwie zu so einem mythischen Gebilde irgendwie aufgebaut. Dann ist es bei dem Film so, was wahrscheinlich auch vielen Black Metalern nicht gefallen haben dürfte, ist, dass der Fokus halt sehr auf Euronymous und Vaag, beziehungsweise den Personen dahinter liegt. Und viele für den Black Metal bedeutende Personen oder Bands nur am Rande oder gar keine Erwähnung finden. Ne? Also zum Beispiel weiß ich, dass sich viele geärgert haben, dass Emperor nicht erwähnt werden oder Thorns, was ja beides Bands sind, die deren Mitglieder auch in Lords of Chaos vorkommen.
Ja. Wobei man ja sagen, also das muss ich sagen, kann ich aber auch verstehen, dass es natürlich eine Entscheidung des Filmemachers, sich auf eine Geschichte zu fokussieren und sich irgendwie Hauptcharaktere auszusuchen, das wird sonst ja auch schwierig, da irgendeinen sechsstündigen Film zu produzieren, ne?
Natürlich, klar. Also das kann ich halt auch aus Filmemacher-Sicht halt vollkommen nachvollziehen. Mhm. Ne? Nur ne, viele Black-Metaler haben das halt vermisst in den Filmen.
Ja, und ich glaube, insgesamt der Stil von Jonas Åkerlund ist natürlich auch Geschmackssache. Der hat, du hast ja eben schon gesagt, dass er Musikvideos viele gemacht hat. Der hat aber auch viele Werbefilme produziert. Und ich finde, diese Optik zieht sich auf jeden Fall auch durch den Film. Also der ist ziemlich bunt und jetzt nicht wirklich in so einer Black-Metal-Ästhetik, wie sich das vielleicht einige gewünscht hätten. Und ich glaube, du hattest auch noch den Kritikpunkt angebracht, dass der Film sich nicht unbedingt bemüht, diese Faszination für die Musik greifbar zu machen, ne?
Ja, genau, also weil Musik spielt in dem Film ja im Grunde kaum eine Rolle. Es gibt dieses eine Lied, Freezing Moon, was einmal ausgespielt wird. Ja, also Musik kommt kaum vor. Auch Satanismus spielt in dem Film ja eigentlich gar keine Rolle. Mhm. Und der Film unterschlägt halt auch irgendwie, dass eine ganze Menge talentierte junge Musiker da am Start waren und halt nicht nur irgendwelche Weirdos, ne?
Mhm. Ja, also ich glaube, eine Kontroverse, die ich tatsächlich auch verstehen kann, beziehungsweise die, ja, die so ein bisschen die ganze Machart des Filmes hinterfragt oder das Drehbuch, ist die Darstellung von Euronymous, weil wir halt wissen, dass seine Eltern auf jeden Fall viele Gespräche mit Jonas Åkerlund geführt haben und dass ihre Perspektive auch ein Stück weit mit in den Film geflossen ist. Also der ganze Film ist aus der Sicht von Euronymous erzählt, was natürlich eine dramaturgische Entscheidung ist, die ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, weil, ne, was wäre jetzt die Alternative gewesen, den Täter erzählen zu lassen, der ja ohnehin schon durch das Medieninteresse und seinen YouTube-Channel immer neue Versionen der Geschichte erzählt, wäre auch keine gute Alternative gewesen. Und Euronymous ist, finde ich, auch eine interessante Figur, weil er so undurchsichtig ist, beziehungsweise es bei ihm eine große Diskrepanz zu geben scheint zwischen diesem Künstler Euronymous und aber auch einem familiennahen Menschen. Das hatten wir ja in der ersten Folge auch schon mal rausgestellt. Moritz, wie ist das bei dir? Kannst du die negativen Kritiken von den Black-Metal-Fans zu Euronymous verstehen oder siehst du das anders?
Also die negativen Kritiken jetzt in Bezug auf seine Darstellung kann ich schon nachvollziehen. Mhm. Aus Black-Metal-Perspektive. Es macht natürlich dramaturgisch total Sinn, sich auf den Menschen Euronymous zu fokussieren. Aber im Film wird er halt eher als jetzt so famegeiler, narzisstischer Wannabe-Rockstar dargestellt und halt auch so ein bisschen wie so ein Weichei. Mhm. Und so taugt er natürlich jetzt nicht zur Black-Metal-Ikone, ne, die viele in ihm sehen. So. Mhm. Und gleichzeitig wird dann halt auch der Künstler, also er war halt ein Musiker, ich habe das in der letzten Folge schon ausgeführt, ne, hat viel genetzwerkt international, hat diesen wichtigen Laden und Treffpunkt Helvete in Oslo betrieben, war der Labelinhaber von Death Like Silence Records und so weiter. Das kommt in dem Film eher am Rande vor. Und so entsteht natürlich ein speziell gefärbtes Bild von Euronymous, was dem Black-Metal-Fan vielleicht nicht so gefällt, aber halt auch die These stützt, dass es sich halt bei Lords of Chaos um keinen Black-Metal-Film handelt. Ne?
Mm-hmm. Was bei mir so ein bisschen Fragezeichen aufkommen lassen, war seine Darstellung so in der Beziehung zu Dead. Wir haben ja in der ersten Folge gehört, dass ja, dass das eine sehr komplexe Beziehung zwischen den beiden war, dass die sich teilweise sehr heftig gestritten haben und es halt auch einige Stimmen von damals gibt, die behaupten, dass Euronymous das suizidale Verhalten von seinem Freund aus Marketinggründen bestärkt hat, wozu dann ja auch gewissermaßen passen würde, dass er halt die Fotos von der Leiche damals gemacht hat. Aber das sind natürlich auch alles Aussagen, die sich vor allem heutzutage nicht mehr gut belegen lassen, wenn man selbst nicht dabei war oder jetzt zum Beispiel Tagebuchaufzeichnungen von ihm hätte, wo er das selber bestätigt. Deswegen finde ich es aus Filmemachersicht irgendwie auch legitim, diesen Aspekt dann wegzulassen. Es kann aber natürlich auch dem Umstand geschuldet sein, dass die Eltern halt in der Produktion involviert haben und gesagt haben, nee, also das zeigen wir aber auf gar keinen Fall. Genau, also ich glaube, Euronymous ist eine sehr ambivalente Figur und ich finde, das zeigt der Film auch. Also er wird jetzt ja hier weder komplett positiv noch komplett negativ und unmenschlich dargestellt. Aber er spart auf jeden Fall ein paar der nicht so rühmlichen Gerüchte über diese Person aus. Was ich nicht hilfreich fand, muss ich sagen, sondern sogar eher so ein bisschen peinlich, weil es so wie ein Vorschlaghammer auf mich wirkte, war das Voice-Over von Euronymous, das halt hin und wieder so das Stilmittel des Films war. Das fand ich sogar ziemlich kontraproduktiv. Wie ging dir das, Moritz?
Ja, da stimme ich zu, das hat mir auch nicht so gut gefallen und mein größter Kritikpunkt ist, wie gesagt, dass der Film den Fokus halt sehr auf die Person von Eustin Arcet legt, beziehungsweise ich möchte sagen auf ADS im Teenageralter, dass er halt mit dem kreativen Schaffen und Wirken etwas nachlässig umgeht.
Das kommt hier nicht so raus, ne?
Ja, genau.
Ja. Und was natürlich bei True-Crime-Verfilmungen immer auch ein Riesenthema ist und ich glaube hier in diesem Fall nochmal in ganz extremem Maße sind historische Ungenauigkeiten oder Fehler, weil es hier halt wirklich sehr viele Leute gibt, die die Geschichte sehr gut kennen beziehungsweise sehr gut zu kennen glauben und dem Regisseur halt sehr viel vorwerfen, was nicht stimmt. Man muss dazu aber sagen, dass Jonas Åkerlund im Gegensatz zu den meisten normalen Fans Einsicht in die Polizeiberichte hatte und beteuert, dass aus diesen Berichten zum Beispiel auch die Info stammt, dass Euronymous sich kurz vor seinem Tod die Haare geschnitten haben soll, also kurz geschnitten haben soll. Und ich finde, das ist hier wirklich ein gutes Beispiel, an dem man halt sehen kann, wie heikel eine Nebensächlichkeit wie ein Haarschnitt dann im Falle von so einem echten Kriminalfall ist. Denn der Haarschnitt repräsentiert hier ja für die Figur Euronymous ja ein Stück weit eine Abkehr vom Black Metal beziehungsweise einen Neuanfang und macht den kurz darauf folgenden Tod dann halt ein Stück weit tragischer. Natürlich heißt das aber nicht, also selbst wenn Euronymous sich in der Realität vor seinem Tod die Haare geschnitten hat, kann das natürlich aber auch einfach praktische Gründe gehabt haben. Also hier merkt man halt, ein Spielfilm kann gar nicht anders als gewisse Umstände zu interpretieren. Aber darüber ist Jonas Åkerlund sich ja auch sehr bewusst und stellt darum dem Film auch die Bemerkung vor, dass ja dieser Film auf der Wahrheit, Lügen und dem, was eigentlich passiert ist, basiert. Das fand ich irgendwie ganz speziell, dass er das so von Anfang an schon sagt. Eine Person, die definitiv historisch nicht existiert hat, ist Ann-Marit, die hier ja so ein bisschen der Love Interest von Euronymous ist und die ganz klar aus dramaturgischen Gründen hier reingeschrieben wurde, weil Euronymous ihr gegenüber halt auch seine sensible Seite zeigt und er durch sie dann erkennen soll im Film, dass der Konflikt mit Vaag ihn nicht weiterbringt. Jonas Åkerlund hat, finde ich, auch ganz treffend formuliert: Ein Drehbuch ist immer eine Interpretationsmöglichkeit von vielen. Also das heißt, er hätte genauso gut auch eine andere Figur erfinden können und die hätte dann eventuell auch wieder was anderes bewirkt. Also das muss man halt einfach sagen, in einem Spielfilm, ein Spielfilm ist halt immer eine Interpretation. Gab eine Szene, Moritz, da habe ich mich gefragt, ob du das vielleicht weißt, wo ich mich gefragt habe, ob das wirklich so stattgefunden haben kann. Und zwar sitzen Euronymous und Vaag im Helvete-Keller mit Ann-Marit, von der wir wissen, dass sie ausgedacht ist. Aber diese Szene symbolisiert im Film so ein bisschen den Machtwechsel von Euronymous und Vaag. da hatte ich den Eindruck, dass die aus dramaturgischen Gründen irgendwie entstanden ist. Und zwar geht es da so ein bisschen darum, dass an Marit wie ein Groupie irgendwie betrachtet wird und Euronymous dann sowas sagt wie, wir haben keine Groupies, wir wollen keine Groupies. Und Vaag sagt ihr dann, dass sie sich ausziehen soll. Für wie realistisch hältst du die Szene?
Ja, zumal es ja auch irgendwie, glaube ich, dann noch irgendwie so eine Montage gibt, in der behauptet wird, Vaag hätte irgendwie so quasi alles gefickt, was ihm vor die Flinte kam.
Das ist an einer anderen Stelle, aber ja, das wird tatsächlich auch gesagt in dem Film, ja.
Ja, also ich kann mir das nur schwer vorstellen, dass das so war. Und das, ich bin da ganz bei dir und glaube auch, dass das dramaturgischen Notwendigkeiten geschuldet war. Weil wenn man sich die Musik mal anhört und speziell auch Burzum, ich weiß nicht, ob du dir mal...
Ich habe mir natürlich alles mal angehört, ja.
Ja, also es klingt für mich nach relativ authentisch, düsterer, verzweifelter, pessimistischer, depressiver Musik. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass der Urheber von so einer Musik und Vaag wie Kernes beziehungsweise Burzum, das war ja ein Ein-Mann-Band-Projekt. Das heißt, also alles hat er selber gemacht.
Ja.
Und für mich klingt das nicht wie die Musik von irgendeinem Womanizer. Also kann ich mir schwer vorstellen.
Also ich verstehe voll, was du meinst, aber ich glaube, für viele Menschen hat Sex natürlich auch immer was mit Macht zu tun. Und so wie es in dem Film dargestellt war, war das jetzt ja nicht, dass der schrecklich verliebt war und darum irgendwie Sex mit jemandem hatte, sondern dass der halt eher in einer sehr dominanten Rolle irgendwie Sex mit Frauen hatte, die ihn bewundert haben und die danach wie eine Prostituierte weggeschickt hat. Also, weißt du, das könnte natürlich nochmal ein anderer Schlag von Sexualität sein, um den es hier geht. Aber im Endeffekt, wir wissen es nicht und es tut ja auch nicht viel zur Sache. Der Film formuliert es auf jeden Fall so. Ich habe aber auf jeden Fall mitgekriegt, dass zum Beispiel, erinnerst du dich an die Fotos aus den Interviews, die Vikernes gegeben hat? Da ist er ja so, inszeniert er sich ja auch so oberkörperfrei und so, dass viele Frauen auf ihn standen. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
Das kann sein, aber aus irgendeinem komischen Grund gibt es ja irgendwie scheinbar immer wieder Frauen, die auf gefährliche, böse Menschen, Mörder stehen. Ne, da scheint es eine gewisse Faszination für zu geben.
Auf jeden Fall. Dann eine weitere Szene, die ich tatsächlich auch so ein bisschen befremdlich fand beim Schauen. Da geht es darum, wie Kernes die Band kennenlernt. Und im Film wird es so dargestellt, als wäre er Mayhem nach einem Konzert quasi zum Essen gefolgt in den Dönerladen, um sie da anzusprechen. Und er kommt am Anfang super schüchtern und unbeholfen rüber. Kannst du da was zum Realitätsgrad sagen?
Also ich kann jetzt nicht bestreiten, dass das so gewesen wäre, aber so wie ich das recherchiert habe, müsste der erste Kontakt zwischen Vaag wie Kernes und Euronymous über Tape Trading zustande gekommen sein. Also Vaag wie Kernes hat Euronymous, der ja auch ein Labelbetreiber und Ladeninhaber war, deswegen halt sein Tape zukommen lassen und Euronymous soll halt begeistert gewesen sein und hat dann Vaag zu sich eingeladen. Ich glaube, Vaag wie Kernes kam aus Bergen. Bis nach Oslo, das ist ja schon ein Stückchen, aber der ist dann wohl auch erstmal da geblieben.
Das wäre dann ja natürlich auch schon ganz andere Vorzeichen für so ein Treffen, ne? Ob du wo eingeladen wirst, weil jemand deinen Tape cool fand oder ob du wie so ein Groupie hinter jemandem herreist und die so voll verschüchtert ansprichst.
Ja, natürlich. Also der Film stellt Vaag jetzt schon auch recht trottelig dar, was vermutlich aber auch angebracht ist.
Wo Vikernes sich selber ja auch zu geäußert hat, ist, dass er in der Szene disst Euronymous ihn ja so ein bisschen, weil er ein Scorpions-Patch an der Jacke hat. Und dann sagt Euronymous so, Scorpions, so nach dem Motto, ist das dein Ernst und du willst irgendwie cool sein. Und wie Kernes sagt halt, dass er niemals ein Scorpion-Badge getragen hat. Aber im Film wird es so dargestellt und ich fand es auch eigentlich ganz lustig, muss ich sagen.
Absolut. Lustig aber halt auch in dem Zusammenhang, was wir ja auch schon hatten, dass sich die Urbesetzung von Mayhem, dass sie ihren Sänger auf dem ACDC-Konzert kennengelernt haben.
Ja, das würden sie wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr unbedingt.
Und dann gerne die Scorpions zugeben. Dessen.
Ja, Ein Riesenthema bei Lords of Chaos ist ja, glaube ich, auch generell die Besetzung. Also die beiden Hauptrollen, da bietet die Besetzung auf jeden Fall einiges an Diskussionsstoff. Und zwar wird Euronymous gespielt von Rory Culkin, also dem quasi dem Bruder von Macaulay Culkin, der Kevin allein zu Hause. Das fand ich schon irgendwie ein witziges Bild, weil die beiden sehen sich halt wirklich extrem ähnlich, finde ich, vom Gesicht her. Die haben sehr ähnliche Gesichtszüge. Und also gerade in unserer Generation verbinden ja viele was mit Kevin allein zu Hause, ne? Die haben, es war von sehr vielen Leuten so der Lieblingsfilm als Kind. Und jetzt siehst du hier jemand, der so ähnlich aussieht, nur halt in einer schwarzen Kluft und mit schwarz gefärbten Haaren.
Genau, allerdings halt auch schon zum zweiten Mal. Ne? In Scream 4
stimmt,
hat er ja auch schon den
da
Killer gespielt.
Da hat er den Killer gespielt. Da fand ich ihn auch sehr cool in der Rolle, muss ich sagen. Hier in der Rolle aber auf jeden Fall auch. Und Vaqui Kernes wird von Emery Cohen gespielt. Dazu, ihr habt ja in der letzten Folge schon gehört, dass Vaqui Kernes auch sich zu einem Antisemiten entwickelt hat und Emery Cohen ist ein jüdischer Schauspieler. Das hat Vikernes selbst, glaube ich, auch ziemlich sauer gemacht, dass er von dem gespielt wurde. Aber ich fand es eigentlich eine sehr coole Idee von dem Regisseur, das so zu machen. Ich glaube, hier gab es aber auch einige Diskussionen, weil der Schauspieler von der Statur her nicht so ganz passt. Also der ist schon ein bisschen untersetzt, während Vikernes halt Spindeldürr irgendwie war damals. Weiß ich jetzt aber auch nicht, ob das so entscheidend ist für die Authentizität des Films. Ich fand die beiden Hauptrollen auf jeden Fall ziemlich gut besetzt. Und auch die Besetzung von Pelle bzw. Det hat mir sehr gefallen. Der hat das auch super gut gespielt. Also insgesamt fand ich die Besetzung ziemlich cool. Nur Wilson Gonzales in seiner Nebenrolle als Fahrer von Vaq, den fand ich ziemlich blass. Das war aber auch eine ziemlich undankbare Rolle, muss man sagen, weil er kaum Dialog hatte. Also wie hast du das empfunden insgesamt?
Also ich fand auch die Besetzung im Großen und Ganzen gut. Ich fand es auch nicht störend, dass Fairness anders aussieht als der Darsteller. Bei besagten Wilson Gonzales hätte man wahrscheinlich mehr aus der Rolle machen können. Zumal halt auch der Snorre Hoch, den er spielt, halt eine ganz wichtige Figur halt auch für die Black-Metal-Szene ist. Also zum Beispiel, ne, das ist jetzt sehr geekig oder nerdig, aber der ist derjenige, der das klassische norwegische Black-Metal-Gitarrenriff erfunden haben soll. Also noch vor Euronymous. Hätte man wahrscheinlich ausbauen können, ob das jetzt Not getan hätte, glaube ich eher nicht.
Und wird dann hier halt ja wirklich so zu einem, ja, fast schon wie so ein Butler vom Vaq eigentlich nur dargestellt, ne?
Richtig, genau. Also ich nehme an, der echte Sensore Ruch hat den Film gesehen und war bestimmt nicht so begeistert von seiner Darstellung.
Genau, ich glaube, dass der wurde deswegen auch nicht mit dem Namen im Abspann genannt, sondern nur der Fahrer genannt. Damit er da gar nicht jetzt rechtlich eine Grundlage gehabt hätte, sich zu beschweren oder so. Dann ein weiteres sehr diskutiertes Thema in diesem Film ist auf jeden Fall die Gewaltdarstellung. Also es gibt drei Szenen im Film, die es echt in sich haben. Und zwar einmal der Suizid von Pelle und die beiden Morde, von denen wir in der letzten Folge auch erzählt haben. Das Zitat von Jonas Akerlund dazu: Mir geht es immer darum, etwas möglichst stark auszudrücken. Und wenn ich Gewalt zeigen möchte, mache ich es ebenso gewalttätig, wie ich kann. Ja, also grundsätzlich verstehe ich das und es wäre bei der Thematik auch irgendwie komisch, einen total handzahmen Film jetzt zu machen. Aber ich muss schon sagen, obwohl ich ja auch einiges an Horrorfilmen schaue, fand ich die drei Szenen schon, also die haben was mit mir gemacht, vor allem die Selbstmordszene war sehr beklemmend und unangenehm. Ich habe mir den Film kurz vor der Aufnahme auch noch zum zweiten Mal angesehen, um nochmal alles frisch vor Augen zu haben. Und bei diesen drei Szenen habe ich intuitiv, glaube ich, nicht mehr richtig hingeschaut, was für mich ein Indiz dafür ist, dass das ja sehr realistisch dargestellt ist, wenn ich das nicht nochmal unbedingt sehen möchte. Aber ja, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Moritz, man weiß ja mittlerweile, dass explizite Beschreibungen und grafische Darstellungen von Suiziden zu Nachahmungen führen können. Das ist der sogenannte Werther-Effekt. Das hat man ja häufig auch im Kontext von Amokläufen gesehen, dass es dann kurz nach der Medienberichterstattung sich Amokläufe häufen. Wie siehst du das hier in diesem Fall? Also hätte es auch eine Andeutung getan, dass man jetzt zum Beispiel nur Schnittbewegungen sieht oder wie eine Waffe an den Kopf angesetzt wird? Oder musste der Film das hier so explizit zeigen, um seine Wirkung zu entfalten?
Also hätte er wahrscheinlich nicht gemusst, ne? Also wir beide als Horrorfans wissen ja auch, dass es oft auch schlimmer sein kann, Sachen nicht zu sehen.
Ne? Ja, auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall. Aber natürlich entspricht halt diese extreme Gewaltdarstellung schon auch irgendwie so dem heutigen Zeitgeist, ne? Und hat natürlich dadurch, wie es inszeniert ist, halt wird halt so ein gewisses Authentizitätsprinzip gewahrt. Aber nötig wäre das wahrscheinlich nicht gewesen, zumal also ich war zum Beispiel relativ gut darauf vorbereitet, was kommen würde, weil ich halt einfach mit diesem Fall schon seit eh und je irgendwie vertraut bin. Ne?
Ja.
Und mir hat halt auch damals das Cover von Dawn of the Black Hearts vollkommen gereicht, um mir halt diesen Selbstmord in allen blutigen Details ausmalen zu können. So, du siehst ja das Resultat und weißt, was passiert ist. Also es hätte wahrscheinlich auch gereicht, wenn Euronymous ihn einfach so gefunden hätte.
Genau, also aber interessanter Aspekt auch, dass du gerade sagst, ne, du warst ja quasi darauf vorbereitet, weil du schon genau wusstest, was passiert. Ich habe mir den Film zweimal angeguckt, und zwar einmal, als ich quasi wirklich, um überhaupt in den Fall und die Geschichte reinzukommen, als ich noch gar nichts wusste. Und dann habe ich das Buch gelesen und ne, die mir alle Dokus und Interviews reingezogen. Und dann habe ich ihn jetzt kurz vor der Folge nochmal geschaut. Aber ich denke ja mal, viele, wo wir wieder beim Thema Zielpublikum sind, die sich den Film anschauen, wissen ja kaum was von der Geschichte. Und für die ist das dann schon halt ein richtiger Tritt in den Magen, diese Szene. Ne? Die hat es schon wirklich in sich.
Richtig, ich meine, sowas kann ja auch immer irgendwie noch ein kleines kalkuliertes Skandälchen auch sein. Das kommt ja auch immer ganz gut, wenn man weiß, irgendwie bei dem Film sind irgendwie so 10% bei der Vorführung in Cannes oder so rausgegangen.
Ja, das ist ja schon fast ein Qualitätsmerkmal. Also
richtig, genau.
Ne? Ja.
Die Frage, inwiefern das jetzt zu Nachahmungen geführt haben könnte, ist eine schwierige Frage. Also jetzt auch nicht bloß im Hinblick auf den Selbstmord an sich. Also es gibt da ja verschiedene Thesen zu diesem Nachahmungseffekt, also das wird ja auch oft bei Horrorfilmen oder generell bei harter, dunkler Musik oder Computerspielen immer wieder gefragt, wie verhält sich das? Aber es gibt, glaube ich, relativ wenige empirische Studien, also zumindest sind wir immer noch keine diesbezüglich bekannt.
Ja, wobei ich glaube, dass, also der Unterschied ist ja, also diese Thematik so, jemand spielt ein Ballerspiel und wird deswegen zum Amokläufer. Ich finde, da merkt man halt sofort, dass das nicht sein kann, weil kein psychisch gesunder Mensch nur durch ein Ballerspiel krank wird und das dann in die Tat umsetzt. Aber wenn jemand eh schon suizidal ist und so eine Problematik hat, dass es dann, wenn man das so grafisch dargestellt sieht, wie eine Anleitung oder eine Aufforderung wirken kann, dazu gibt es auf jeden Fall Belege.
Ja, okay.
Das finde ich halt schon, also ich habe da auch, ich habe ja vor kurzem auch zwei Folgen zum Thema Amoklauf gemacht, und da ist es halt mittlerweile auch schon bei der Presseberichterstattung gang und gäbe, dass man nicht mehr zum Beispiel Bilder von dem Täter mit Waffe zeigt oder genau was zu seinem Suizid erzählt, weil man halt nicht provozieren möchte, dass Leute das wiederholen.
Ja, okay, gut. Dann nehme ich das so halb zurück. Wobei ich halt bei dem Fall halt auch glaube, dass zu dem Zeitpunkt, wo Dad sich umgebracht hat, Mayhem halt wirklich eine ganz, ganz, ganz kleine Band war, die von ein paar Eingeweihten gehört wurde. Also der Werther-Effekt heißt ja auch Werther-Effekt, weil der Werther ja auch weltweit übersetzt und vertrieben wurde und da halt also wirklich Impact hatte. Und diesen Impact hatten Mayhem zu diesem Zeitpunkt und auch später in keinster Weise.
Was ja auch noch, da hatten wir eben auch schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen im Film vorgeworfen wurde, dass es kaum Musik im Film gibt, und ich habe auch immer wieder gelesen, Mayhem hasst diesen Film, also die aktuelle Band Mayhem hasst den Film. So ganz kann das, glaube ich, nicht stimmen, weil Mayhem hat die Erlaubnis erteilt, ihre Musik zu nutzen für den Film, und ich glaube, nach Drehende war das Filmteam auch zusammen auf einem Mayhem-Konzert, was man jetzt mit Sicherheit nicht gemacht hätte, wenn wenn Mayhem da komplett gegen diesen Film gewesen wäre. Aber es gibt wohl viele andere Black-Metal-Bands, die Akalun keine Rechte an ihren Songs eingeräumt haben. Was natürlich also so ganz banal auch dann daran liegen könnte, dass sie einfach selbst nicht groß vorkommen in dem Film, oder?
Ja, oder halt wie Burzum halt nicht besonders positiv dargestellt werden.
Wobei ich auch echt nicht glaube, dass Akalun vorhatte, da Burzum-Musik mit reinzubringen in den Film, oder? Also kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass er, weil das würde ja dann eventuell dazu führen, dass das irgendwie wieder populärer wird und wie Kernes daran dann nachher noch Geld verdient.
Ja, das wäre wahrscheinlich
schwierig,
keine gute,
ne?
Idee gewesen, ja.
Ja, naja, also ich muss sagen, dass der Film für mich trotz aller Kontroversen und ja, teilweise auch berechtigter Kritik, fand ich den Film auf jeden Fall empfehlenswert, weil er vor allem von den starken Hauptdarstellern und der Dynamik zwischen den beiden lebt. Also für mich ist ein beklemmender Gesamteindruck zurückgeblieben und vor allem durch diese gnadenlose Gewaltdarstellung, die sich sehr realistisch angefühlt hat. Moritz, findest du denn, dass der Film uns der großen Frage, wie konnte das alles damals passieren, ein Stückchen näher bringt?
Ja, also ich würde zumindest sagen, dass der Film die ganzen Geschehnisse ein wenig erdet und demystifiziert. Also zumal das ja wirklich eigentlich ein sehr tragisches Drama ist, was in der Vergangenheit vor allem halt sehr oft verklärt und auch glorifiziert wurde. Also zum Beispiel erinnere ich mich an bestimmte Songs über das Thema, in dem mal der eine Euronymous oder der andere Wagner Kernes irgendwie gepriesen wurden. Oder Fanzines von damals, in denen halt Leute wie Wagner Kernes oder halt auch Faust, den wir in der letzten Folge hatten, ihre Taten als Vernichtung unwerten Lebens oder sowas deklariert haben wollten. Mhm. Also sich sehr wichtig genommen haben. Ne? Mhm. Und wurden halt auch entsprechend von Autoren dieser Fanzines damals irgendwie ziemlich bejubelt. Ja, insofern denke ich halt auch, dass es ganz angebracht ist, die hier eher so ein bisschen als ADS-gestörte, soziopathische Hinterwäldler-Teenies darzustellen, ne? Weil das wahrscheinlich der Realität auch um einiges näher kommt als zumindest der damaligen Selbstdarstellung dieser Protagonisten. Ne? Hm. Ansonsten nimmt sich der Film, glaube ich, ziemlich viele Freiheiten, um als das, was er sein will, ein True-Crime-Coming-of-Age-Biopic-Drama für Hartgesottene zu funktionieren, was mir allerdings auch aufgrund des Vorworts legitim erscheint. Also er weist ja auch darauf hin, der Film basiert auf Wahrheit, Lügen, und dann kann man das auch so machen. Ne? Hm. Und dass der Film jetzt kein dezidierter Black-Metal-Film ist, das finde ich zwar als Black-Metal-Fan etwas schade, aber kann ich dramaturgisch und als Filmemacher auch irgendwie voll nachvollziehen. Ne? So, was ich aber auch nachvollziehen kann, also in puncto Kritik der Black-Metal-Szene an dem Film, ist, dass man sich halt schon irgendwie auch ein bisschen was weggenommen fühlt, wenn plötzlich halt jeder Heini Freezing Moon mag und hört bei Spotify. Ich bin da dann auch doch eher ein bisschen Underground-Verfechter.
Mhm. Also, dass das einem persönlich irgendwie, ja, wenn das dann alle kennen, dann macht das irgendwie was mit der Erinnerung, die man selbst daran hatte, ne?
Ja, ein bisschen schon.
Mhm, ja, das ist natürlich irgendwie schade. Aber ja, für alle, die das jetzt nicht unbedingt noch in Spielfilmform brauchen, das Thema aber interessant finden, würde ich auch gerne noch zwei Dokus empfehlen. Und zwar Until the Light Takes Us und Once Upon a Time in Norway. Also in beiden Dokus geht es auch um die Geschichte von Mayhem, aber eben nicht nur, sondern halt auch um die ganze Szene in Norwegen. Also da werdet ihr einige weitere Vertreter kennenlernen. Und es gibt zahlreiche interessante Interviews, durch die man sich, finde ich, auch ein ganz gutes eigenes Bild machen kann. Also viel mehr, als wenn man jetzt nur den Film gesehen hat. Ja, Moritz, jetzt haben wir so ausführlich über die Verbrechen rund um Mayhem in Norwegen gesprochen, dass man meinen könnte, das war jetzt ein Einzelfänomen, das sich hier ereignet hat. Doch Gewaltverbrechen im Umfeld einer selbstbetitelten Black-Metal-Band hat es in den 90er Jahren auch in Deutschland gegeben. Und über diesen Fall wird Moritz uns jetzt was erzählen.
Genau, und zwar geht es hier um den sogenannten Satansmord von Sondershausen und die involvierte Band Absurd. 1992 gründen Hendrik Möbus und Sebastian Schausal im thüringischen Sondershausen die Band Absurd. Das ist musikalisch eine ziemlich stümperhafte Mischung aus Horrorpunk, Oi und naja, Black Metal. Zumindest zählt sich Absurd bis heute zu einer der ersten deutschen Black Metal Bands, wobei die Genrezugehörigkeit mindestens diskutabel ist.
Mhm.
Jetzt zur Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir mal ein, zwei Songs von Absurd angehört. Also abgesehen davon, dass das inhaltlich völlig indiskutabel ist, auch musikalisch immer noch total scheiße.
Mhm.
Und hat für mich im Grunde auch nichts mit Black Metal zu tun. Also das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Wikinger-Nazi-Metal-Rock-Scheiß, ne?
Okay. Mhm. Ja, da habe ich tatsächlich nicht reingehört, aber ich glaube, das lasse ich auch.
Ja, also du hast nichts verpasst.
Ja, so. Okay.
Ich habe ein halbes Lied gehört. Eins kannte ich von früher schon aus irgendeiner Doku. Ne? Und ja.
Nee, die wollen wir auch nicht mit Klicks unterstützen.
Nee, gar nicht. Kurz nach der Gründung tritt ein gewisser Andreas K. der Band bei, wobei der Nachname auch, naja, den kann man rausbekommen, aber scheinbar ist das jemand, der mit diesem Fall auch irgendwie nicht mehr in Verbindung gebracht werden möchte sei ihm dann gegönnt.
Ja.
Er tritt der Band bei, auch Hendriks älterer Bruder Ronald, ich glaube genannt Wolf in der Szene, soll bereits an frühen Aufnahmen mitgewirkt haben.
Mhm.
Hendrik und Sebastian inszenieren sich selber als Satanisten.
Darf ich da ganz kurz eine Rückfrage stellen, wo du gerade sagst, die inszenieren sich als Satanisten. Ist das jetzt quasi parallel zu Mayhem? Also du sagst ja gerade 92, das heißt, da hätten die Mayhem ja auch kennen können und waren das so die Vorbilder oder ist es losgelöst davon?
Also es wird in Dokumentationen oft darauf hingewiesen, dass Vaak wie Kernes so das ausgemachte Vorbild von Hendrik Möbus sei. Mhm. Allerdings konnte ich jetzt nur recherchieren, dass der Kontakt später kommt. Also ich glaube, was Hendrik Möbus tatsächlich, beziehungsweise inwiefern Vaak wie Kernes Hendrik Möbus beeinflusst hat, ist halt mit dieser Hinwendung vom Black Metal zum Nationalsozialismus. Mhm. Weil da gibt's auf jeden Fall Parallelen. Und da komme ich aber nachher auch nochmal zu.
Okay.
Genau, also die beiden inszenieren sich nicht nur als böse Satanisten, also ne, die laufen halt schwarz rum mit langen Mänteln und Pentagramm, ne, das die üblichen Accessoires, die man halt so als Teenie-Satanist so zur Schau trägt.
Teenie-Satanist, sehr gutes Wort.
Ja, das trifft, glaube ich, zu. Naja, und da die beiden halt total evil sind, sind sie natürlich auch schwer kriminell und dealen mit Videoraubkopien von Horrorfilmen. Und der Film, der besonders hoch in deren Gunst steht, ist wohl Tanz der Teufel. Da wird in Dokumentation immer wieder darauf hingewiesen.
Ist ja auch ein guter Film, muss man sagen.
Absolut, genau. Ich glaube, weshalb halt immer da in dem Zusammenhang drauf hingewiesen wird, ist halt, weil es halt irgendwie mit einem Mord oder Morden in einer Waldhütte irgendwie zu tun hat. Genau, und es ist so, dass diese Clique ist halt im Ort Sondershausen sehr auffällig und bekannt. Und ein jüngerer Mitschüler von den dreien, Sandro Bayer, ist ziemlich fasziniert von der Clique und fängt sehr schnell an, seinen Vorbildern nachzueifern. Also er kleidet sich dunkel, hört dunkle Musik, also wohl vor allem auch Gothic. Hat es ihm angetan. Er wird allerdings von Hendrik und Sebastian anfangs wirklich nur als Abnehmer von Raubkopien betrachtet.
Mhm.
Aber dadurch kommt er halt ein bisschen mit den beiden in Kontakt und erfährt unter anderem halt auch von dem Verhältnis, was Sebastian zu einer Lehrerin an der gemeinsamen Schule hat.
Oh.
So, und Sandro ist dann wohl auch derjenige, der halt in der Schule dieses wahre Gerücht verbreitet, wodurch halt wohl die Lehrerin Probleme bekommt und weiß halt auch irgendwie jeder von der illegalen Videoraubkopie, von den Machenschaften von den beiden. Naja, und so schlägt dann halt das Desinteresse der beiden ziemlich schnell in Ablehnung, wenn nicht puren Hass um.
Mhm.
Und Sandro wird dann ziemlich schnell das Mobbing-Opfer des Trios. Und es ist zum Beispiel total krass, dass in der Schülerzeitung wird ein Brief abgedruckt, den Hendrik Möbus verfasst hat.
Mhm.
Und darin steht geschrieben, Sandro B. gehört definitiv nicht zu uns, auch wenn er so etwas behaupten mag. No chance. Und dann fordern sie Sandro auf, zukünftig den Mund zu halten und keine weiteren Gerüchte zu verbreiten. Und der Beitrag endet mit, wir verspeisen mit Freude all jene, welche uns bezwingen wollen. Also beherzigt meine Worte und ihr lebt vielleicht noch ein wenig länger. Vielleicht. Punkt, Punkt, Punkt.
Also da habe ich mich ja schon, als ich das erste Mal gelesen habe, gefragt, was das bitte für eine Schülerzeitung ist. Wahrscheinlich waren sie da selber die Redakteure, weil ich kann mir sonst irgendwie gar nicht vorstellen, wer sowas abdrucken würde. Das ist schon echt heftig für eine Schülerzeitung.
Ja, total. Also zumal das ja vielleicht halt auch eine Warnung hätte sein können, denn was jetzt passiert, wäre vielleicht vermeidbar gewesen, ne? Am 29. April 1993 lockt das Trio Sandro in den Wald, zwar an das Rondell am Kriegerdenkmal. Das ist wohl in Sondershausen ein Ort, an dem sich die Jugend schon immer ganz gerne mal trifft, um da ein paar Bier zu trinken und Musik zu hören. Naja, und die drei ermorden ihn gemeinschaftlich. So, da müssen wir jetzt nicht unbedingt auf alle Details eingehen. Auf jeden Fall ist es so, dass Sandro halt nicht nach Hause kommt. Er wird vermisst. Die Mutter macht Vermisstenanzeige bei der Polizei und die Polizei schaltet sich ein. Relativ schnell ist klar, dass Hendrik und Sebastian damit was zu tun haben müssen, weil in der ganzen Schule halt bekannt ist, dass es da halt einfach diesen Beef zwischen den beiden oder den dreien und Sandro gibt. Und wie gesagt, Ankündigung in der Schülerzeitung, die spricht ja für sich. Also dauert es nicht lange, die Polizei halt auf die Spur der drei Täter kommt.
Und es wird ja wahrscheinlich auch durch, also ich meine, das war ja ein offener Konflikt, das haben ja auch alle Schüler mitbekommen und ne, also ich denke mal, in so einem Fall wird das sehr schnell den Polizisten klar gewesen sein, dass die irgendwie ein Motiv haben.
Genau, also es wurde wohl in der Schule schon am Tag nach Sandros Verschwinden, war das für die meisten ein offenes Geheimnis, dass die drei absurd Leute da wohl irgendwas mit zu tun gehabt haben. Naja, die Polizei nimmt die drei dann erstmal in Untersuchungshaft und da werden in den Verhören präsentieren sich die drei Mörder halt völlig skrupel- und gewissenlos und berichten völlig unberührt von ihrer Tat. Ja, also zuerst habe man Sandro das Genick brechen wollen, nachdem das nicht gelang, erwürgte man ihn halt mit einem Stromkabel. Ein Auszug ist zum Beispiel aus dem Verhör, das hat Sebastian Schausal damals unter anderem zum Besten gegeben. Also er sagt, also es stand auf jeden Fall seit einiger Zeit fest, dass ich irgendwann mal jemanden umbringen würde. Einfach aus dem Muss heraus. Wir hätten genug andere Jugendliche oder Erwachsene in dieser Stadt gehabt, die es von der Wertigkeit her wirklich wert gewesen wären, auch zu sterben. Sandro Bayer war kein Wert so in der Art, dass es sich gelohnt hätte, ihn zu töten.
Krass.
Ne, dass
Das erinnert mich jetzt aber auch wirklich gerade ein bisschen an diesen Mord von aus der letzten Folge von diesem Faust. Also das klingt ja auch so ein bisschen wie, wir haben, dass wir jetzt den getötet haben, ist eigentlich egal. Ich wollte halt grundsätzlich mal jemanden töten. Und da hat sich halt eine Gelegenheit geboten, so ein bisschen, ne?
Ja, genau, also so von der Ideologie, die da scheinbar hinter steckt, ist das auf jeden Fall eine Parallele. Wobei natürlich hier der Unterschied ist, dass ich das halt auch nicht glaube, dass das völlig wahllos war, weil, wie man ja bereits wusste, hatten die drei Sandro ja wirklich auf dem Kieker. So, ne? Das heißt, ganz so beliebig war die Wahl des Opfers wahrscheinlich nicht.
Aber die Inszenierung, ne, sollte halt, also ist halt so, wie Faust das auch.
Richtig, genau, die Selbstdarstellung, genau.
Ja.
Ja, es war damals ein großes Thema. Entsprechend haben auch die Medien monatelang davon berichtet, also überregional und ich glaube auch ja, über die Landesgrenzen hinaus. Es war halt auch wieder einer dieser sogenannten, also Satansmord von Sondershausen. Naja, auch hier fehlt mal wieder, obwohl wir es hier mit einem Satansmord zu tun haben, im Grunde jeglicher ritueller oder satanistischer Hintergrund. Ja, wir haben es ja auch im Grunde mit einer niederen Instinkten entsprechenden Doof-Teenie-Tat zu tun, ne?
Aber das ist ja wirklich ein Phänomen, das haben wir wirklich eben in der letzten Folge auch schon bei den Taten rund um Mayhem gesehen und das wirklich länderübergreifend anscheinend auch existiert, dass wenn irgendwie auch nur entfernt jemand von sich selbst sagt, er sei Satanist, wie auch immer man das definieren mag, dann stürzen sich die Medien auf diese ja, extreme Sensation und lassen alles andere außen vor. Ich finde das besonders darum auch so mies, weil es ja häufig ja so eine Anti-Protesthaltung ist und die auf eine individuelle Problematik bei den Tätern ja hinweisen kann, aber manchmal natürlich auch auf ne, familiäre Probleme oder gesellschaftliche Missstände. Und das wäre für eine Schlagzeile dann aber natürlich viel zu unbequem, auch mal solche Fragen zu stellen. Das ist halt ein sehr ekliges Prinzip der Medien.
Ja, natürlich, und halt auch ziemliche Diffamierung jetzt von echten Satanisten, sage ich mal, ne? Also mit Absurd geht es dann folgendermaßen weiter. Am 9. Februar werden Henrik und Sebastian zu jeweils 8 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Andreas, den man als Mitläufer einstuft, zu 6. Und jetzt kommt wieder eine skurrile Sache.
Ach, darf ich da noch kurz hinzufügen? Das war, weil die das Strafmaß ist ja, könnte jetzt erstmal relativ gering auf euch wirken, aber die sind nach Jugendstrafrecht verurteilt worden, ne?
Genau, weil die halt auch zur Zeit der Tat und auch zur Zeit der Gerichtsverhandlung alle noch Jugendstrafrecht zu verurteilen waren,
Ja,
genau.
okay.
Jetzt wieder eine kleine Skurrilität, der was so Justizirrtümer angeht. Also die Strafe ist natürlich relativ gering, aber es ist so, dass die Richter dafür plädieren, dass die drei getrennt untergebracht werden. Trotzdem landen alle drei in der JVA Erfurt. Wo sie halt nicht nur gemeinsam in einer Wohngruppe untergebracht werden, sondern auch weiterhin gemeinsam musizieren können. Sie nennen sich dann im Knast in Ketten.
Ja, das ist krass. Da stellt man sich jetzt irgendwie nicht so als angemessene Strafe vor, ne?
Nee, genau. Also es ist ja im Grunde, also das war wahrscheinlich gerade für eine Band, die hatten da Instrumente, ja, also die hatten da die Möglichkeiten, sich im Grunde ja kreativ weiter zu entfalten, haben es jetzt naja, nicht wirklich genutzt, möchte ich sagen, aber es ist natürlich einfach krass, dass drei verurteilte Mörder mit ihrer Band weitermachen können.
Also zumindest während der Gefängniszeit und vor allem die drei zusammen, ne? Ich finde, es wäre was anderes, wenn man denen jetzt generell ermöglicht hätte, irgendwie Musikinstrumente zu spielen oder so. Aber dass die drei zusammen Musik machen, finde ich echt skurril.
Ja, absolut. Genauso skurril ist, dass es dann Teile der Black-Metal-Szene gibt, die drei Mörder als Helden verehren. Was halt vor allem auch daran liegt, dass der Bruder von Henrik Möbus, der schon mal erwähnte Ronald Möbus, ein Fanzine herausbringt, das Infernos heißt und in dem halt in jeder Ausgabe es neue News zu Absurd gibt. Im Gefängnis nehmen Absurd dann tatsächlich auch ihre beiden Demo-Tapes auf, können die Zeit tatsächlich perfekt nutzen, während sie im Gefängnis Musik machen, macht draußen der Bruder die PR.
Krass.
Und die beiden Demo-Tapes heißen Out of the Dungeon von 94 und das zweite heißt Thuringian Pagan Madness. Und wie der Titel des zweiten Demo-Tapes als schon erahnen lässt, wenden sich die drei im Gefängnis relativ bald dem Rechtsextremismus zu. Und nicht nur das, auf dem Cover dieses Demo-Tapes brüstet sich die Band auch noch mit der Ermordung Sandro Bayers, dessen Grab das Cover schmückt.
Oh mein Gott, also das ist ja... Das ist wirklich richtig krass. Das heißt, die haben ein Foto von dem Grab gemacht.
Genau, und ich glaube, auf dem Cover steht dann doch, hier ruht Sandro Bayer, ermordet von Absurdhorde.
Wow.
Ja, weil das so vorbildliche Superbürger sind, werden die halt relativ bald wegen guter Führung und positiver sozialer Diagnose in Freiheit entlassen. Was vor dem Hintergrund wirklich skurril to the fullest anmutet.
Aber also meinst du, das war so eine geringe Auflage und so klein, dass das die relevanten Leute nicht mitbekommen haben oder wurde da bewusst drüber hinweggesehen?
Vermutlich eher Zweiteres. So. Ich meine, wir haben es ja hier auch noch irgendwie, wir sind Anfang der 90er so und wir wissen ja auch nicht erst seit dem NSU, dass Teile der Justiz, möchte ich sagen, auf dem rechten Auge halt auch mal blind sind. Ich finde es halt unerklärlich. Also
das, total, weil ich meine, selbst wenn das rechte Auge blind ist, aber also hier ist ja nicht nur das Rechte krass, sondern dass das Mordopfer verhöhnt wird auf der Veröffentlichung, dass...
Zumal das halt auch wirklich noch dazu geführt hat, dass das Grab von Sandro Bayer über Jahre hinweg geschändet wurde, mit Kot beschmiert und solche Sachen. Ne?
Boah, das ist wirklich schrecklich, die armen Hinterbliebenen.
Ja, genau. Umso unnachvollziehbarer, dass die drei dann halt 98 schon wieder außer Haft entlassen werden. Während Andreas anschließend nicht mehr in Erscheinung tritt, führen die beiden anderen Absurd weiter und rücken immer weiter mehr in Richtung Nationalsozialismus bzw. NS-Black Metal und nationalsozialistischen Pagan Metals. So, dann wird's interessant und da schließt sich dann auch der Bogen zu der ersten Folge, dass Henrik wird Mitglied der von Vaak wie Kernes gegründeten Allgermanischen Heidnischen Front. Das ist eine Neonazi-Vereinigung, die Vaak wie Kernes während seiner Haft gegründet hat Und Henrik Möbus gründet dann dessen deutschen Ableger, die Deutsche Heidnische Front. Möbus ist bis heute in der rechtsextremen NS-Black-Metal-Szene aktiv, hatte auch vermutlich Beziehungen zum NSU-Umfeld. Also es gibt zum Beispiel die Thesen, dass Henrik Möbus an der Organisation von Rechtsrock und NS-Black-Metal-Festivals beteiligt war und dass das als aktive Spenden in den nationalsozialistischen Untergrund geflossen ist.
Krass.
Also früher wie heute ein Spiegel-TV-Dauergast. Und ja, skurrilerweise gibt es aktuell wohl auch zwei Bands, die unter dem Namen Absurd fungieren, weil sich wohl auch die Brüder irgendwie verkracht haben.
Okay.
Aber naja, jetzt selbst über 30 Jahre nach den Morden von Sondershausen sind das immer noch Menschen, die in der Nazi-Szene aktiv sind.
Tja, das ist schon echt heftig. Mir kommt gerade so eine Frage, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber was würdest du jetzt sagen, wenn man diese beiden Verbrechen oder diese beiden Fälle sich anschaut, hat das irgendwas mit der Musikform zu tun, dass sich das so ereignen konnte, oder ist das eine Aneinanderreihung von unglücklichen Ereignissen und vor allem von einer krassen Gruppendynamik? Was würdest du sagen?
Ich denke, das hat vor allem mit Gruppendynamik zu tun.
Mhm.
Weil, wenn es jetzt nur an der Musikform läge, also es gibt ja auch andere
im
Musik.
Hip-Hop oder so, ne?
Genau,
ja,
genau,
ja.
Da habe ich jetzt auch direkt dran gedacht. Also dass
ja.
es da ja zum Beispiel auch Morde, Straftaten
ja.
gibt. Es gibt Fälle wie, weiß ich nicht, Bill Cosby, Jimmy Savile, ja, Menschen, die als total nett und lieb galten, die es halt nicht waren, so, ne?
Wo ich gerade Hip-Hop gesagt habe, ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dieses True-Sein für eine Musikrichtung, das ist ja im Prinzip auch ähnlich, wenn ich jetzt so an so Hip-Hop-Gangster denke, die mit einer Knarre immer rumlaufen und so, auch da ist ja Gewaltbereitschaft was für deine Credibility quasi spricht, ne? Also es ist manchmal wie so ein Kodex in den verschiedenen Musikgenres, den es gibt.
Genau, also ich denke auch, dass wahrscheinlich gewaltaffine Menschen in bestimmten Musikgenres wahrscheinlich sich besser selbst wiederfinden als in anderen, aber auch das ist mit Sicherheit keine Regel, ne?
Nee, aber also klar, ne, dass man, wenn man dann irgendwie solche Tendenzen hat, dass man dann alleine von den Songtexten her und so wahrscheinlich mehr mit aggressiver Musik oder dunkler Musik anfangen kann, das macht ja auch irgendwie Sinn.
Genau.
Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch übrig, mal zu schauen, wie es eigentlich heutzutage mit der Black-Metal-Szene aussieht, weil der Mord an Euronymous war ja damals, glaube ich, schon ein krasser Einschnitt und es hätte auch sein können, dass sich das danach so einigermaßen erledigt hat. Aber es ist, glaube ich, nicht so.
Nee, also vorweg würde ich nochmal sagen und das auch nochmal anschließend an deine vorherige Frage. Es ist halt so, dass die Metal Archives, das ist eine ziemlich bekannte Website, listen aktuell rund 47.500 aktive oder inaktive Black Metal Bands.
Wow.
Und die Straftaten, die aus dieser Szene hervorgingen, die kannst du halt an ein, zwei Händen abzählen. Also,
ja.
ne, um das mal ein bisschen zu relativieren. Also Black Metal ist jetzt keine Musik für geistesgestörte Mörder,
ja.
sondern den meisten Menschen geht es dabei wirklich um die Musik und halt diese gewisse Atmosphäre, die das mit sich bringt.
Aber das ist halt das, worüber leider nur in den Mainstream-Medien berichtet wird, ne? Also nur diese extremen Verbrechen. Und die werden dann wahrscheinlich auch leider teilweise auf die ganze Szene so ein bisschen zurückgeführt, ne?
Natürlich, es hat halt auch einfach einen höheren Nachrichtenwert, wenn jemand einen anderen umbringt, als
ja.
wenn das neue Emperor-Album ganz cool
ja.
ist.
Ja.
So. Naja, und heute ist es halt so, also es ist nicht so, dass diese Vorfälle irgendwie Black Metal den Todesstoß versetzt hätten irgendwie. Also, ne, dass die Szene gedacht hätte, okay, bevor wir uns hier völlig verkommerzialisieren, hören wir auf. So war es nicht. Tatsächlich ist Black Metal heute Teil des Metal Mainstreams. Es gibt im Black Metal verwurzelte Bands wie zum Beispiel Demoborgia, Cradle of Filth oder Behemoth, die wirklich vor tausenden Menschen spielen und mit ihren Alben regelmäßig in den Charts landen. Also auch auf Festivals wie Wacken ist Black Metal sehr präsent.
Mhm.
Die Band Behemoth, die ich gerade erwähnt habe, ist zum Beispiel in Polen so bekannt, dass deren Sänger Coach bei The Voice of Poland ist. Und also das wäre vor 30 Jahren völlig undenkbar gewesen. Ne?
Ja, ja.
In Norwegen ist Black Metal heutzutage ein komplett akzeptierter Musikstil und wirklich Teil der nationalen Geschichte. Also es verhält sich wirklich ähnlich wie mit Punk in England, was anfangs wirklich ein Schocker war. Da ist man mittlerweile stolz drauf. Das äußert sich unter anderem darin, dass Bands wie Satyricon, die sind mit dem in der Osloer Oper aufgetreten. Dimmu Borgir haben mit dem norwegischen Radioorchester zusammengearbeitet. Black Metal Bands werden regelmäßig für den sogenannten Spellmannsprisen, den Spielmannspreis nominiert. Mayhem haben 2020 sogar den Ehrenpreis der Jury erhalten, der halt vorher irgendwie auch an Bands wie A-ha oder sowas ging.
Krass.
Du kannst in den Städten, die irgendwie wichtig waren, wie Oslo und Bergen, kannst du Stadtführungen zum Thema Black Metal machen. Das Helvete ist wirklich ein totales Must-See für Touristen.
Gibt es hier einen Laden noch? Ich glaube, ich hatte mal irgendwie gesehen, dass da ein Café oder so jetzt drin ist. Kann das sein?
Also was oben drin ist, das weiß ich nicht. Es gibt da ja quasi diesen Keller, ne, mit diesem Black Metal Schriftzug an der Wand und
Ja, und in den kann man noch rein, ne?
genau, also wirklich mein halber Freundeskreis hat halt irgendwie so ein Foto, wo er halt vor diesem Schriftzug paust. So, ja. Also das.
Ah, du warst noch nicht da?
Nee. Ich war leider noch gar nicht irgendwie in Norwegen, aber hätte ich auch natürlich mal Bock.
Ich auch nicht, aber ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen. Jetzt nicht unbedingt wegen der Folge, aber wegen der Natur
Ja,
auf jeden
das wäre auch
Fall.
vor allem mein Grund, ja. Ja,
Ja.
aber wenn ich dann mal in Norwegen wäre, so, dann würde ich mir halt auch, dann würde ich da auch schon mal vorbeischauen, wenn ich in Oslo wäre, ne?
Ja, ich glaube, interessieren wird es mich tatsächlich auch, ja.
Ja. Naja, und auch musikalisch hat sich in Sachen Black Metal einiges geändert. Also, ne, da hat man sich anderen Einflüssen geöffnet. Also es gibt mittlerweile progressiven, jazzigen, folkloristischen Black Metal. Man kann sagen, Black Metal ist wesentlich diverser und breiter aufgestellt als noch vor 30 Jahren. Es gibt haufenweise Subgenres, die ich jetzt nicht nochmal aufzähle, kann man in der vorherigen Folge sich anhören. Und was auch ganz interessant ist und mir persönlich auch ganz gut gefällt, ist zum NS-Black Metal, der ja so Anfang der 90er, Anfang der Mitte der 90er aufkam, hat sich in den letzten Jahren auch so eine Art Gegenbewegung entwickelt. Die nennt sich Red Anarchist Black Metal. Da wird auch oft so als AZ, also wie autonomes Zentrum Black Metal bezeichnet. Und das ist halt ganz nett, weil ich erinnere mich auch daran, dass wenn ich vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren auf Black Metal Konzerten war, dass man da schon auf Leute gestoßen ist, die, ja, mit denen man nicht den Abend verbringen möchte, so. Und es gibt mittlerweile viele Locations und Konzerte, wo man völlig bedenkenlos hingehen kann. Also da ist kein Nazi am Start.
Also hast du das denn als Black Metal-Fan früher auch dann häufiger gehabt, dass Leute dann direkt Vorurteile gegenüber dir hatten, so von wegen wahrscheinlich rechts- und gewaltbereit, oder war das nicht so?
Nee, da ich auch wirklich voll aus der linken Szene komme, war das bei mir nie das Problem.
Kein
Und
Thema.
es ist auch wirklich so, dass jetzt hier im Westen Deutschlands war, glaube ich, NS-Black Metal wirklich nie ein erwähnenswertes Thema. Also im Grunde kannst du auch heute immer noch sagen, dass die deutsche rechte Szene ist wahrscheinlich zu 90 oder sagen wir 88% auf Thüringen beschränkt.
Ich meine, das ist ja auch immer die Frage, was wirklich als man als rechts definiert, ne? Ich glaube, das wird sich unter anderem durch die kommenden Wahlen demnächst vielleicht auch ein bisschen verschieben.
Ja, richtig. Leider.
Ja. Ja, dann lass uns doch abschließend vielleicht noch kurz dazu kommen, was aus unseren Protagonisten rund um Mayhem geworden ist. Das würde mich auf jeden Fall auch noch interessieren.
Ja, na klar. Also Raquel Kernes, der wurde 1994 zu 21 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und gründete dann noch zuvor, also noch vor Haftantritt, die von mir erwähnte Allgermanische Heidnische Front. Im Gefängnis hat er weitere Burzum-Alben aufgenommen, die stilistisch aber dann nicht mehr dem Black Metal zuzuordnen waren, weil er den zumindest zwischenzeitlich als Negermusik bezeichnet hat.
Okay, boah, der hat so eine krude Weltsicht irgendwie, das ist echt krass, ne?
Ja, voll. Naja, 2003 hat er dann nochmal einen Ausbruchsversuch aus dem Gefängnis unternommen, wurde dann schwer bewaffnet aufgegriffen, wodurch sich dann seine Gesamtstrafe nochmal um 13 Monate verlängert hat. Im Mai 2009 wurde er dann auf Bewährung aus der Haft entlassen. Lustigerweise hat er kurz darauf dann ein neues Burzum-Album im alten Stil veröffentlicht, während er ja vorher noch Rockmusik generell als Negermusik verstanden haben wollte, hat dann Burzum auch noch bis 2018 fortgeführt und dann endgültig an den Nagel gehängt, dieses Projekt. Während dieser Zeit ist er dann auch noch mal mit seiner Frau verhaftet worden, weil er wohl ein Massaker geplant haben soll, also Dafür konnte man,
Okay.
das konnte man ihm aber dann letztendlich nicht nachweisen. Im Juli 2014 wurde er dann tatsächlich aber nochmal verurteilt. In Frankreich, wo er zwischendurch dann gelebt hat oder mittlerweile immer noch lebt, wurde er zu einer Bewährungs- und Geldstrafe für Anstachelung zum Rassenhass und Glorifizierung von Kriegsverbrechen
Ah
verurteilt,
ja.
ne, was sehr gut in seine Vita passt. Bis 2019 hat er einen YouTube-Kanal betrieben, um seine kruden Theorien unters Volk zu bringen. Aber im Rahmen einer Aktion gegen Hassrede und Verschwörungstheorien hat man seinen YouTube-Kanal gelöscht und so brödelt er wahrscheinlich irgendwo im Wald weiter vor sich hin.
Ja, zum Glück gibt es den Kanal nicht mehr, weil, also das finde ich echt krass, wenn er dann damit noch quasi seinen Lebensunterhalt verdienen könnte, dass er diesen Scheiß einfach weiterhin im Internet erzählt.
Ja, macht er jetzt wahrscheinlich über andere Kanäle so. Ich
Ja.
glaube, der hat einfach ein Mitteilungsbedürfnis, so was irgendwie gestillt werden muss.
Auf jeden Fall.
Naja, so viel zu Vaak wie Kernes. Bart Aytun, der Mörder von Lillehammer,
Ja.
der wurde 2003 aus der Haft entlassen und spielte dann eine Zeit lang bei der Band The Section, die auch interessant ist. Vielleicht können wir uns der irgendwann nochmal widmen, denn auch da gibt es wieder einen Mord von einem Black Metaller begangen und zum
Ah.
Beispiel auch ernsthafte satanistische Bezüge.
Oh wow, das wäre dann vielleicht wirklich was für eine neue Folge.
Genau, es war tatsächlich so, dass The Section, die dem MLO, dem Misanthropian Luciferian Orden, nahestehen, die waren Bart Faust Aytun dann tatsächlich auch ideologisch zu krass, weshalb er die Band dann wieder verlassen hat und sich der italienisch-norwegischen Black Metal Band Aborim angeschlossen hat. Und seit 2013 tritt er auch immer wieder mal mit seiner ehemaligen Band Emperor in Erscheinung. Also hat zum Beispiel auch mit denen auf dem Wacken Open Air gespielt.
Krass, ja.
Er beteuert heute, niemals homophobe oder rassistische Ansichten geteilt zu haben, hat aber bis heute wohl keine Reue gezeigt für seinen Mord. So viel zu diesem Typen. Mit Mayhem ist es so, die Band hatte zahlreiche Besetzungswechsel in den letzten Jahrzehnten. So der feste Kern, das sind Necrobutcher und Hellhammer.
Stimmt, und Necrobutcher war ja eigentlich doch nicht mehr Teil der Band, wegen den Fotos, die Euronymous gemacht hat. Und ist dann nach Euronymous Tod, haben sie die Band quasi dann wiederbelebt, oder?
Ja, genau. Im Grunde, da ja die Person, mit der er ein Problem hatte, nicht mehr da war,
Ja.
hat er sich dann Mayhem halt wieder angeschlossen und ist halt auch bis heute im Grunde so der, auch so ein bisschen das Sprachrohr der Band. Ja, stilistisch hat sich die Band zwischendurch auch mal ein bisschen mehr vom Black Metal entfernt. Also es gab da so dieses Album The Grand Declaration of War, was seinerzeit ziemlich verrissen wurde, weil es da sowas wie, naja, gerappte Passagen im Black Metal gab, was so ein No-Go war.
Das klingt sehr experimentell.
Also mittlerweile ist es so, dass Mayhem als eine ganz normale Black Metal Band ist, die halt regelmäßig Alben verkauft, veröffentlicht und großen Festivals spielt. So, ne? Und natürlich mit Sicherheit von ihrer Legacy profitiert. Also es ist halt immer noch dieser, es hat immer noch dieses verruchte, dunkle, böse, was einfach mitschwingt aufgrund der Geschehnisse, ne?
Vorgeschichte. Du hast ja auch gerade gesagt, ne, die sind jetzt eine ganz normale Band geworden, was Euronymous ja zu seiner Zeit mit aller Kraft verhindern wollte. Findest du das trotzdem legitim, dass die Band nach seinem Tod weitergeführt wurde, oder wäre es dir lieber gewesen, die hätten es beendet?
Also grundsätzlich, ich als Fan dieser Musik finde es natürlich grundsätzlich ganz gut, wenn Bands, die gut sind, auch irgendwie weitermachen. Ich finde es schon legitim, dass sie weitergemacht haben. Es ist ja auch so, dass Euronymous als sehr junger Mann mit gerade mal 25 Jahren gestorben ist und der wäre ja irgendwann auch vermutlich etwas erwachsener und reifer geworden. Und das trifft ja auch auf den Großteil der Protagonisten von damals zu. Also keiner stellt sich da heute hin und sagt, boah, was waren wir für coole Typen, so als wir damals da irgendwie die Kirchen angezündet haben und irgendwelche Schweden bedroht, so, ne?
Ja, ich hab mich halt nur so ein bisschen gefragt, weißt du, ob es nicht die der Band nicht vielleicht einen anderen Namen hätten geben sollen oder so, weil ich finde, so wirkt es halt schon auch so, als wollen sie auch weiterhin von diesem Ruf, der von diesen Verbrechen halt irgendwie resultiert, so ein bisschen Profit daraus ziehen weiterhin.
Ist bestimmt auch der Fall. Also
Ja, ist ein schwieriges Thema. Also soll jetzt ja auch nicht irgendwie hier voll die Moralkeule am Ende nochmal geschwungen werden. Mich hat's halt nur interessiert, wie du es so als Fan empfunden hast. Weil es ja auch eine Stimmen gab, die gesagt haben, man hätte das danach einfach lassen sollen oder komplett neu aufziehen halt.
Ja, aber ich bin da halt im Grunde auch nicht der Richtige, um das zu beantworten, weil ich habe halt Mayhem kennengelernt, da lag das alles schon zurück. Und
Stimmt.
ja.
Was würdest du denn sagen, wie geht die Black-Metal-Szene heute mit den Ereignissen um? Hast ja gerade schon so ein bisschen beantwortet. Also ist man eventuell auch ein bisschen genervt, immer wieder darauf angesprochen zu werden? Oder hat es die Szene dann doch auch ein Stück weit definiert?
Ja, mit Sicherheit. Also es ist so, das, worüber wir jetzt vor allem in der letzten Folge, aber auch in dieser Folge geredet haben, das sind halt Geschichten quasi, die so in der Black-Metal-Szene halt wirklich jeder kennt und die vielen wahrscheinlich auch tatsächlich längst zu den Ohren raushängen, ne? Durch den Film hat das allgemeine Interesse halt nochmal stark zugenommen an den Ereignissen, was wahrscheinlich halt auch nicht im Sinne der Erfinder ist, also vom Black-Metal. Es gibt bestimmt immer noch die Fraktionen, die das Ganze super ernst nimmt. Mein Eindruck ist allerdings, dass die meisten Black-Metaler heute recht reflektiert auf diese Ereignisse zurückblicken. Und auch Vaak wie Kernes ist niemand, der irgendwie hofiert wird. Die meisten halten den Film Trottel, ne? Und der ist halt ein Meme-Geber, ja. Also es gibt sehr viele Burzum- und Vaak wie Kernes-Memes, die gerne genutzt
Ja,
werden.
okay.
Ja, also er wird halt eher als Trottel betrachtet, wobei die Musik von Burzum von vielen halt schon geschätzt wird. Also ich glaube, das wird halt auch von vielen Leuten in der Black-Metal-Szene ziemlich strikt getrennt, was im Fall von Burzum wahrscheinlich auch machbar ist, weil die Musik selbst ist ja nicht irgendwie rechtsradikal oder so. Also es gibt keine rechten Textpassagen oder irgendwas in der Art. Naja, und dass diese Geschehnisse Black Metal maßgeblich geprägt haben, das lässt sich wohl kaum bestreiten. Ackerlands Film hat halt nochmal dazu beigetragen, dass Black Metal jetzt halt auch von irgendwelchen Mainstream-Metalheads weiterhin mit Mord, Selbstmord und Kirchenbrandstiftungen assoziiert wird. Und das ist halt schon so ein bisschen ein anachronistischer Zugang zu Black Metal. Wie gesagt, als ich vor 25 Jahren auf Black Metal aufmerksam gemacht wurde, da waren das schon alte Geschichten so, ne? Und insofern finde ich es dann halt auch schwierig, wenn zum Beispiel heute irgendwelche Leute aufgrund der Sichtung von Lords of Chaos meinen, sich jetzt für Black Metal begeistern zu müssen, weil das ist garantiert der komplett falsche Zugang, so.
Und dann komme ich hier mit meinem Podcast daher, ne? Das vielleicht wird es jetzt ja auch dadurch ein paar Leute geben, die sich für die Black-Metal-Szene interessieren. Und dann wäre es ja eigentlich auch aufgrund der Verbrechen. Das wäre ja eigentlich auch das ähnliche Prinzip.
Das stimmt, aber das ist vielleicht nur der Aufhänger, warum man sich damit beschäftigt. Beziehungsweise du hast ja auch eine Hörerschaft, die sich wahrscheinlich deine Folgen einfach gerne anhören, weil sie sich für True Crime interessieren. Und ich hoffe, wir haben in der Folge auch so ein bisschen klar gemacht, dass es halt eben nicht so ist, dass Black Metal halt eine Musik für ja, gewaltaffine Mörder ist, sondern da gibt es halt auch wirklich, ja, es ist eigentlich eine sehr schöne Musik, möchte ich sagen.
Ja, also ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe mich ja auch so ein bisschen durchgehört und habe da durchaus auch Gefallen dran gefunden an dem einen oder anderen Black-Metal-Stück. Das hätte ich jetzt so am Anfang gar nicht unbedingt gedacht, aber es ist schon eine sehr atmosphärische Musik.
Ja, und heute der perfekte Tag, um einen Podcast zum Thema Black Metal aufzunehmen, denn draußen fällt gerade 30 Zentimeter Neuschnee.
Ja, sieht aus wie in Norwegen.
Ja, habe ich heute auch schon gedacht.
Ja, ihr Lieben, ich glaube, dann sind wir jetzt am Ende und hoffen, dass euch dieser Ausflug in die Black-Metal-Szene interessiert hat. Und ja, Moritz, vielen Dank. Ich fand das sehr cool, dass du nochmal mit dabei warst und das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Ja, kann ich nur zurückgeben und gerne wieder.
Und halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn deine Doku fertig ist.
Na klar.
Gut, dann hören wir uns bald wieder. Tschüss.
Tschö.